Liebe Gemeinde, in unserer Predigtreihe über Gleichnisse Jesu ging es letzte Woche um die Frage, ob Vergebung Pflicht sei. Und im Gottesdienst in der vergangenen Woche haben wir dann zumindest in der Textlesung auch den Abschnitt über das Vaterunser im Matthäusevangelium gehört und die unmittelbar anschließende Aussage Jesu, dass sie von Gott gewährte Vergebung mit der Vergebung in Verbindung stehe, die wir untereinander gewähren. Während im Matthäusevangelium auf das Vaterunser warnende und ermahnende Worte Jesu folgen, ist die Erinnerung an das Vaterunser im Lukasevangelium anders überliefert. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und nachdem er für sich selbst gebetet hat, bitten ihn die Jünger darum, im Gebet unterwiesen zu werden. Hier ist dann für Lukas der Ort, das Vaterunser-Gebet zu erwähnen, das sich ja in den ersten christlichen Generationen schon zu einem festen und miteinander verbindenden Gebet entwickelt hat. Und bei Lukas folgt auf das Gebet des Vaterunsers keine Mahnworte, sondern ein Gleichnis und weitere Worte zum Thema Gebet, die wir jetzt aus der Einheitsübersetzung Lukas Evangelium Kapitel 11, die Verse 5 bis 12 hören. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir 3 Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Es geht heute vor allem um dieses Gleichnis von dem bittenden Freund, das wir gerade gehört haben. In einem Lied meiner Lieblings-A-Cappella-Band heißt es in einem Song, das Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne macht. Solch eine Situation liegt diesem kurzen Gleichnis zugrunde, das Jesus seinen Jüngern zum Thema Gebeten erzählt. Eine Ungewöhnlichkeit folgt auf die nächste in dieser kurzen Erzählung. Jesus erzählt von 2 Männern, beziehungsweise konkreter von 2 Freunden, die sich zu nachtschlafender Zeit begegnen. Der erste Mann hat ein Problem. Er hat Besuch bekommen. Unerwartet. Ein Freund, der auf Reisen ist, der macht Halt bei ihm. Das an sich ist noch nicht ungewöhnlich. In Israel zur Zeit Jesu und auch im ganzen Orient damals war es üblich, dass Menschen auf ihren Reisen von A nach B öfter mal Zwischenstationen einlegen mussten, entweder in Herbergen oder eben bei Freunden oder Familienangehörigen. Ungewöhnlich ist jedoch die Zeit, zu der der Freund ankommt. Vermutlich hatte bereits der Freund ein Problem. Seine Tagesreise verlief anders als geplant. Vielleicht, weil ein Schiff, das zur Überfahrt gebraucht wurde, zu spät abgelegt hat, weil das Lasttier schlapp gemacht hat oder weil er sich auf dem Weg selbst verletzt hat und nicht im geplanten Tempo vorankam. Fahrplanverspätungen, Pannen oder Unfälle, die gab es schon auf den Verkehrswegen zur Zeit Jesu. Und das Ganze wird nun zum Problem für den ersten Mann im Gleichnis, weil sein Freund offenbar nach der Abendmahlzeit anreist. Seine Frau hatte morgens sicherlich genug und ausreichend Rationen Brot gebacken. Dazu gehörte immer mehr als für den eigenen Bedarf zu backen, um jederzeit gastfreundlich sein zu können. Und dennoch hat dieser Mann nach der Abendmahlzeit kein Brot mehr übrig. Vielleicht durfte oder musste er schon tagsüber einem Gast bewirten, vielleicht selbst einem Freund aushelfen, der bei ihm vorbeikam und sich Brot geliehen hat. Oder vielleicht hat sich einfach seine Familie am Abend gedacht, super, heute Abend haben wir etwas mehr zu essen, wir essen das Brot auf, damit nichts verkommt. Wäre der Gast rechtzeitig vor der Abendmahlzeit da gewesen, so hätte man ihm ein üppiges Gastmahl zubereiten können und bereitstellen können, selbst wenn es dann bedeutet hätte, dass die eigene Familie abends mit knurrendem Magen ins Bett geht. Gastfreundschaft ging halt über alles damals. Und genau deshalb ist der erste Mann nun in einer für sich ganz besonderen Notsituation. Er hat noch einmal Besuch bekommen, aber er kann eben kein angemessenes Gastmahl zubereiten, damit sich sein Gast nach den Strapazen und Anstrengungen der Reise stärken kann. Er kann den gesellschaftlichen, den moralischen Verpflichtungen hinsichtlich Gastfreundschaft, die für die orientalische Kultur bis heute ein elementarer Stützpfeiler ist, eben nicht nachkommen. Und das ist außerordentlich beschämend. Seine Not und seine Scham gegenüber seinem Gast sind so groß, dass er sich selbst auf den Weg macht zu einem anderen Freund, von dem er sich Hilfe erhofft. Und hier setzt sich die Reihe der Ungewöhnlichkeiten fort. Er wagt es, mitten in der Nacht an die Tür seines Freundes zu klopfen und ihm die Erfahrung zuzumuten, die er ja gerade am eigenen Leib erfahren hat. Auch der zweite Mann sieht sich nun mit Überraschungsbesuch vor seiner Tür konfrontiert. Und an der Situation, in der der zweite Freund ist, wird deutlich, wie ungewöhnlich solch eine nächtliche Ruhestörung damals war. Es war offenbar nicht möglich, mal eben schnell zur Tür zu kommen, ein Pläuschchen im Bademantel zu halten und dann nochmal schnell was aus dem Kühlschrank zu holen und zu verleihen. Und trotzdem, obwohl es für die damaligen Verhältnisse völlig normal war, den Hauseingang mit schweren Balken zu verriegeln, obwohl es völlig normal war, dass sich die Familie für die Nachtruhe auf ein gemeinsames Lager begab, ist die hypothetische Antwort des zweiten Freundes dennoch ungewöhnlich. Aus unserer heutigen Sicht wirkt diese hypothetische Antwort nachvollziehbar. Lass mich in Ruhe. Oder wörtlich im Griechischen, bereite mir keine Mühe. Was tatsächlich so gewesen wäre. Seine Kinder lagen in den Armen. Er hätte erstmal sich vorsichtig aus diesem Schlaflager herauspopeln und herauskriechen müssen, ohne die Kinder aufzuwecken. Er hätte anschließend die schweren Balken von der Tür runterheben müssen, dabei wahrscheinlich doch so viel Krach gemacht, dass die restliche Familie aufwacht. Und wahrscheinlich hätte er, nachdem er dann die Brote ausgehändigt hätte, die halbe Nacht damit verbracht, seine Kinder wieder zum Schlafen zu bewegen und selbst kein Auge zugedrückt. Die Antwort, mach mir keine Mühe, scheint daher sehr verständlich. Aber Jesus formuliert diese Antwort des zweiten Freundes als eine hypothetische Antwort, weil schon den zuhörenden Jüngern damals aufgrund ihrer kulturellen Prägung klar war, das wäre eine absolut ungewöhnliche Antwort, zumindest wenn es sich wirklich um einen Freund handelt. Und so ist die grundsätzliche Auflösung des Gleichnisses für die Jünger auch erst einmal folgerichtig. Die Hilfe unter Freunden gehört ebenfalls zu den Stützpfeilern der orientalischen Gesellschaft. Natürlich hilft man einem Freund in Not, auch wenn es zu nachtschlafender Zeit ist. Doch gleichzeitig sprengt Jesus hier an der Stelle auch die orientalisch-gesellschaftliche Logik auf. Der zweite Mann würde, wenn schon nicht als Freund, dann aber aufgrund der Zudringlichkeit des ersten Mannes helfen. Das Gleichnis inmitten der Ausführungen Jesu zum Thema Gebet soll die Jünger Jesu und ebenso uns heute als Christinnen und Christen einladen und ermutigen zu beten. Und gerade diese letzte Formulierung des Gleichnisses in Vers 8 über die Zudringlichkeit des ersten Freundes lässt Fragen aufkommen. Hinter dem Wort Zudringlichkeit steht im Griechischen ein mehrdeutiges Wort. Im Kern geht es hier um die Bedeutung Unverschämtheit oder Schamlosigkeit. Dreistigkeit oder Zudringlichkeit waren dann nochmal Variationen dieser Hauptbedeutung Unverschämtheit und Schamlosigkeit. Und deswegen findet man in manchen Bibelübersetzungen, wie jetzt auch in der Einheitsübersetzung, eher das Wort Zudringlichkeit, damit es eben nicht ganz so drastisch klingt, als wenn dort Unverschämtheit stehen würde. Aber Luther macht das zum Beispiel so. Er schreibt hier oder er redet hier von der Unverschämtheit des Freundes. Was will uns dieses Gleichnis also sagen? Dürfen wir unverschämt beten und bitten? Oder will Jesus uns mit dem Gleichnis sogar auffordern, unverschämt zu beten? Der deutsche Ausdruck Unverschämtheit ist durch ein stark negatives Verständnis vorgeprägt. Unverschämtheiten sind ja für uns heute, wenn man anderen Menschen in sprachlich nicht angemessener Weise begegnet. Zum Beispiel Schimpfwörter oder Beleidigungen benutzt. Oder wenn sich jemand vordrängelt und Reihenfolgen nicht einhält. Natürlich ist jemand unverschämt, der etwas einfordert, was ihm nicht zusteht. Oder ohne auf eine ausgewogene Verteilung zu achten. Wer sich am Gemeindebuffet alle Frikadellen auf den Teller auflädt und für die Nachfolgenden nichts mehr überlässt, der ist natürlich unverschämt. Und ja, auch die nächtliche Ruhestörung mit all dem Aufwand, den der erste Freund seinem zweiten Freund abverlangt, die erscheinen erstmal als unverschämt. Das griechische Wort an dieser Stelle ist aber eben deutlich offener, was den Begriff der Unverschämtheit angeht. Im Griechischen kann damit Unverschämtheit im negativen Sinne, im gerade skizzierten Sinne gemeint sein, aber ebenso auch im etwas neutraleren Sinne die Schamlosigkeit. Wenn überhaupt, so könnte man die nächtliche Störung als unverschämt bezeichnen. Doch gleichzeitig wäre doch zu fragen, wen würde man in einer nächtlichen Notsituation um Hilfe bitten, wenn nicht einen Freund? Die nächtliche Aktion des ersten Mannes, Hilfe bei seinem Freund zu suchen, ist daher wohl eher schamlos als unverschämt. Schamlos, ja, aber nicht in einem negativen Sinne, dass er zum Beispiel da jetzt mitten in der Nacht nackt vor der Tür seines Freundes gestanden hätte, zumindest nicht körperlich nackt. Aber ja, auf eine gewisse Art und Weise hat sich dieser Mann nackt gemacht. Er befindet sich in einer unheimlich schweren, schamvollen Situation gegenüber seinem Gast, den er eben nicht angemessen gastfreundlich gegenüber sein kann. Gegenüber seinem Gast kann er sich nicht einfach im übertragenen Sinn nackig machen. Er kann ihm nicht sagen, sorry Kumpel, du bist zu spät dran, kein Brot mehr da, musst halt hungrig ins Bett gehen. Aber ihm fällt ein, dass es da jemand anderen gibt, der ihm in dieser notvollen und schambesetzten Situation helfen kann. Es gibt da jemanden, vor dem muss er sich eben nicht schämen in seiner Not und Unterstützung, die er braucht. Es gibt da jemanden, bei dem er muss er sich nicht schämen, um Hilfe zu bitten. Insofern ist die nächtliche Bitte gegenüber dem Freund nicht in einer negativen Hinsicht unverschämt, sondern in einer positiven Hinsicht schamlos. Der erste Mann traut sich, sich seinem Freund ohne Scham zuzumuten, mit der Bitte um Hilfe aufgrund ungewöhnlicher Umstände und zu ungewöhnlichen Zeiten. Auch das, was der Mann an konkreter Unterstützung bittet, ist vor dem Hintergrund orientalischer Gepflogenheiten objektiv nicht unverschämt. Er braucht 3 Brote. Und das ist genau die Anzahl an Brotfladen, die nach rabbinischer Überlieferung als angemessen für ein üppiges Gastmahl angesehen wurden. Obwohl ebenfalls nach rabbinischer Überlieferung nur 1/3 Brot das Maß für eine gewöhnliche Mahlzeit war. Selbst wenn der Gast also nur einen Bruchteil der 3 Brote zum Sattwerden gebraucht hätte, es gehört einfach bis heute zur orientalischen Gastlichkeit, dass es Essen im reichlichen Übermaß gab. Und ich musste dann nochmal an unsere Alpha-Kurse von 2019 denken, wo wir das ganz praktisch erlebt haben, als die iranischen Geschwister gekocht haben. Da saßen wir und haben uns gefragt, wer soll das eigentlich alles essen? Aber es gehörte dazu, dass beim Essen einfach Essen in Fülle da ist. Und um mehr bittet der Freund seinen zweiten Freund gar nicht. Er bittet einfach darum, so viel Brot zu bekommen, dass er seinem Gast Essen in Fülle anbieten kann. Jesus erzählt das Gleichnis vom bittenden Freund daher nicht als Ermutigung, unverschämt zu beten. Es geht hier in diesem Gleichnis nicht darum, Gott herauszufordern und mit einer Challenge nach der anderen zu ihm zu kommen. Bitte Gott, schenk mir am nächsten Samstag den Lotto-Jackpot, den Euro-Jackpot. Oder bitte Gott, schenk, dass meine Umzugskisten sich jetzt über Nacht packen und selbst in das neue Haus bewegen. Aber Jesus erzählt das Gleichnis als starke Ermutigung dafür, dass wir Gott ohne Scham um all die Dinge bitten dürfen, die uns Not bereiten oder für die wir uns schämen, vor anderen und vor uns selbst. Da ist jemand, der lässt sich bitten, selbst zur unpassendsten Zeit. Da ist jemand, dem kann ich mich in aller Freiheit und in wirklich aller Offenheit zumuten, mit allem, was mir Not bereitet. Da ist jemand, von dem kann ich mit Sicherheit Hilfe erwarten. Gerade wenn das Leben sich entscheidet, nicht nach unseren Plänen zu spielen, wenn wir damit konfrontiert sind, dass eigene Pläne und Wünsche für das Leben nicht aufgehen, wenn wir Erwartungen anderer oder noch viel häufiger Erwartungen an uns selbst nicht erfüllen können, dann ist da jemand, den wir zu jeder Tageszeit um Hilfe bitten dürfen. Was immer unsere Not sein mag, mit der wir uns an Gott wenden, uns gilt die Verheißung, dass Gott uns Gutes geben wird, und zwar in dem Maße, was wir brauchen. Jesus formuliert zum Abschluss des Gleichnisses bewusst offen. Der Bittende wird nicht abgewiesen, sondern ihm wird gegeben, so viel er braucht. Vielleicht brauchen wir tatsächlich manchmal mehr, als wir selbst meinen und erbitten. Mehr Vertrauen, mehr Geduld, mehr Liebe, mehr Barmherzigkeit, mehr Großzügigkeit. Vielleicht brauchen wir manchmal auch weniger, als wir meinen, weniger Geld und weniger Luxus, weniger Sicherheit, weniger Pläne. Und vielleicht brauchen wir manchmal sogar auf ganz andere Weise Hilfe oder Unterstützung, als wir es selbst meinen. In jedem Fall sind wir eingeladen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns hilft mit dem, was wir brauchen und dass er für uns stets Gutes, nein, sogar das Beste im Sinn hat. Und so dürfen wir uns immer wieder an Gott wenden, um seine Hilfe bitten, selbst mitten in der Nacht und zum undenkbar passenden Zeitpunkt. Denn für Gott gibt es keinen unpassenden Zeitpunkt. Bei ihm sind wir jederzeit an der richtigen Adresse mit unserer Not, mit unserer Scham. Und wir dürfen mutig und schamlos Gott das hinhalten, an dem wir Mangel empfinden und seine Unterstützung brauchen. Amen.